Jo.
Hallo.
Hallo.
Wie das immer anfängt, ist immer dieses Hallo. Das ist auch immer exakt der gleiche Tonfall.
Ich liebe das.
Ach so.
Nur für den Podcast kriegen die Leute ja dieses Hallo.
Das ist wirklich immer genau derselbe Tonfall. Großartig. Willkommen zu einer neuen Folge
Queer und Nerdy.
Okay, die Fußballfans sind auch schon da.
Green and
alles klar, die Ostkurve ist da. Sehr schön, das freut mich. Was machen wir heute? Ja. Ah, wir haben wieder eine Folge Quim. Queerness in Medien.
In den Medien und wir reden über Bücher.
Bücher.
Ganz viele Bücher.
Bücher.
Hunderte von Büchern.
Ja. Ja, nicht ganz so viele.
Und hier kommt.
Warum singen wir eigentlich die ganze Zeit?
Ja, wieso sind es doch die Buchfolge und nicht die Musical-Folge?
Nicht die Musical-Folge. Ja. Die kommt auch noch.
Ja, wir müssen irgendwann eine Queer-Nerdy-Musical-Folge machen.
Ja, also überlassen wir jetzt mal das Reden erstmal anderen. Intro.
Queer and Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Trio Infernale. Fairy, das Chibi, die zeichnende, zockende Erdbeerfee mit der Lizenz zum Cosplayen. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Hüter der Podcast-Uke. Und last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
So.
Also, wie
so. So.
Soll ich lieber sagen, nun.
Ja. Und nun.
Das kennt wieder keiner. Doch, die Palapa, die uns hören, nun.
Ja.
Die kennen den Herrn G von L. Egal.
So, egal.
Sprich.
Ja, es geht um.
Der Yama hat vorbereitet. Wie ich denn auch ins Wort fasse?
Der Yama hat vorbereitet.
Heute hat der Yama vorbereitet.
Wann immer, wenn der Yama gerade anfangen will zu erzählen.
Laber ich dazwischen. Entschuldigung. Laber ich
gerade dazwischen. So, alles gut.
Mein Kaffee.
Okay. Ja, also erstmal wieder, wir sind keine Historiker und es ist auch kein kompletter historischer Abriss, sondern wir haben uns halt einzelne Schriftsteller und Bücher rausgesucht, mit denen wir uns als Fans näher beschäftigt haben. Und wir bewegen uns da sehr im deutsch-englischen Sprachraum.
Ja.
Und natürlich werdet ihr noch ganz andere Bücher kennen und noch viel mehr Bücher kennen. Deswegen,
postet sie dann uns in die Kommentare.
Ja, postet sie uns in die Kommentare, erzählt uns davon. Wir freuen uns immer, wenn wir was Neues kennenlernen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ach ja, du solltest vielleicht auch noch sagen, wir bewegen uns in einem gewissen Zeitraum aktuell, weil Literatur ist so großflächig, dass wir da nicht nur eine, sondern zwei Folgen zumachen.
Ja, deswegen bewegen wir uns heute im Zeitraum von so 1600, weil wir nämlich mit Shakespeare loslegen. Bis ungefähr die 80er, weil wir mit einem Roman von Jeanette Winterson enden. Und
alles
Literatur der Gegenwart, also der näheren Gegenwart, machen wir dann in der nächsten Folge.
Gut.
So,
Shakespeare.
Ich glaube, über Shakespeare kennt jeder von euch, über den müssen wir gar nicht so groß viel erzählen. Damit wurdet ihr schon im Deutsch- und Englischunterricht mitgequält.
Ich fand Shakespeare immer toll im Englischunterricht. Ich habe mich immer gefreut, wenn das kam.
Ich auch.
Shakespeare war, hallo, da ist wenigstens was passiert, da war Action am Start, ja?
Ja, da sind ständig Leute gestorben und Leute haben sich verliebt. Also Shakespeare war Dichter und Stückeschreiber und er hat sehr, sehr viele Sonette geschrieben. Er hat ja auch das Shakespeare-Sonett erfunden. Also er hat nicht das Sonett komplett erfunden, das war ein anderer Typ.
Das war Franco Petrarca.
Genau.
Also da hat Shakespeare auch hart geklaut.
Ja, klar. Aber er hat halt eine andere Fassung gemacht, weil Englisch halt eine andere Sprache ist als Italienisch.
Richtig.
Und es hat halt so besser gepasst. Und ein Teil dieser Sonette richten sich an einen jungen Mann. Und das ist schon sehr, man kann sagen, erotisch, romantisch. Kommt nie so genau raus, wie er das genau meint. Also ob er diesen jungen Mann verliebt ist. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Das ist zu lange her, wir wissen das heute nicht mehr.
Also es ist halt so eine, es ist so, bei Petrarca, wenn ich da einhaken darf kurz. Mhm. Bei Petrarca war es halt immer diese engelsgleiche schöne Frau.
Laura.
Um die es ging, um Laura. Die gab's auch wirklich, also in die war er halt auch wirklich hart verknallt. Und bei Shakespeare war es halt dieser Fair Boy. Und es war diese Tradition des unerreichbaren Ideals. Also er hat dem Fair Boy auch immer gesagt, bitte zeuge unbedingt ein Kind, damit du deine Schönheit weitergeben kannst, damit einfach diese Schönheit weiter existiert. Also es war halt dieses Ideal, dieser wunderschöne, tolle Mensch. Ob das jetzt in dem Fall ein Kerl oder eine Frau war, war halt wurscht. Also man, du kannst das als auch im Prinzip als hohe Minne sehen, was da, mhm, was da passiert ist.
Gut, der zweite Teil der Sonette war tatsächlich eine Frau, nämlich eine Frau, nämlich die Dark Lady. Aber es stimmt, dass es geht eher um dieses Idealbild einer Person als um tatsächliche Personen. Man weiß auch nie, ob es den Fair Boy wirklich gegeben hat. Es gibt die Theorie, dass es bestimmt einer von den hübschen Schauspielern war, die halt die Frauenrollen gespielt haben. Weil damals durften die Frauen ja nicht auf die Bühne. Da mussten halt Männer die Frauen darstellen.
Darf ich dazu einen Einwurf machen?
Ja.
Es gibt ein Sonett, im 20. Sonett wird nämlich förmlich eine androgyne Version der angeredeten Person entworfen. Also da sagt er wirklich wortwörtlich, ich zitiere, "A woman's face with nature's own hand painted, hast thou, the master mistress of my passion." Also er sagt Master Mistress, also der Herr, Herrin. Mhm. Also, ne, so das, eben, das ist das, worauf du anspieltest, dass Männer zu der Zeit haben sie Frauenrollen gespielt, weil Frauen auf der Bühne, das ging ja gar nicht, außer in bestimmten Häusern, ne, so im Bordell zum Beispiel, da durften die das, sonst nicht, leider. Ja, da hat er sogar wirklich eine androgyne Form von einem Menschen entworfen.
Mhm. Und der Scarlett hat uns jetzt mal eins von diesen Sonetten mitgebracht. Und wird uns das? Ja. Ich habe dich vorher noch gefragt.
Ja, ja, ich such's gerade. Moment. Hier ist es. Das Sonett Nummer 76 war das. Also die Teile von euch, die Englisch gehabt haben, werden das kennen. Das fängt an mit "Why is my verse so barren of new pride?" Aber ich habe es jetzt mal auf Deutsch rausgesucht und muss sagen, habe mich für die Übersetzung von Dorothea Tieck entschieden. Das ist eine sehr bekannte Shakespeare-Übersetzerin, weil alle anderen Übersetzungen, die ich da gelesen habe, nee.
Die hören sich an wie das Wort Mähdrescher.
Genau.
Genau.
Also hier die Form von Dorothea Tieck. "Mein Vers ist nicht an neuen Zierden reich, arm an Erfindung, Witz und neuem Sinn. Was blick ich nicht zur Seite, andern gleich, und stell auf fremde Art auch Neues hin? Wie kommt's, dass ich beim Alten stets verweile? Erfindung geht in längst bekannter Tracht. Mein Name spricht ja fast aus jeder Zeile, und jeder Vers verrät, wer ihn gedacht. O Freund, von dir nur schreib ich fort und fort. Mein Vorwurf bist nur du und lieb und treu. Das Alte kleid ich neu mit altem Wort. Das oft Gesagte sag ich froh aufs Neu. An jedem Tag ist jung und alt die Sonne. So ist mir täglich neu die Liebeswonne." Also finde ich mit einer der schöneren Übersetzungen.
Sehr melodisch und vor allem dieses...
Ihr wollt nicht wissen, was wir in der anderen Aufnahme für eine Übersetzung hatten, die war... Ja, Mähdrescher.
Ja.
Mähdrescher trifft's gut.
Aber die bringt dieses Melodische, finde ich, von Shakespeares Stück richtig gut rüber. Das ist ja dieses, ich finde dieses Weiche, oh, ich finde, es ist wie Seide.
Ja, sie macht es. Tieck ist, wie gesagt, eine der bekannten Shakespeare-Übersetzerinnen und auch eine der meist benutzten und gelesensten, weil sie als Dame da einen sehr großen, sie hat da einfach ein Hähnchen für.
Mhm. Ja. Sehr, sehr cool.
Bist du schon fertig mit Shakespeare? Oder?
Ich bin fertig. Ich wollte jetzt zum nächsten gehen, es sei denn, du möchtest noch was ergänzen.
Ja, was ich ganz schön finde bei Shakespeare, man sieht es halt nicht nur in seinen Sonetten, dass er eben, sag mal so, dass sein Tellerrand ein bisschen weiter war als leider der immer noch vieler Personen heutzutage. Es gibt eine, sie ist nicht ganz belegt, leider, aber es gibt in der Literatur die Diskussion darüber, dass du zum Beispiel in einem seiner Stücke, dem Midsommernachtstraum, hast du ja eine gewisse Parallelgesellschaft. Du hast die menschliche Gesellschaft und die feische Gesellschaft. Ja, das du hast halt,
ja.
Du hast Theseus und Hippolyta auf der einen Seite, die Menschen darstellen, die da eben heiraten wollen. Und du hast auf der anderen Seite,
Titania.
Genau, Oberon und Titania. Sagen wir mal so, es wird öfter mal diskutiert, dass das auch so ein bisschen diese gewisse, ne, die heteronormative Gesellschaft jedweder Zeit und die Parallelgesellschaft der queeren Community dazu darstellen könnte.
Was Scarlett sagen möchte, wir sind alle Feen!
Genau.
Eigentlich wollte ich sagen, dass es traurig ist, dass so ein Doppelleben, dass halt viele heutzutage immer noch ein Doppelleben führen müssen. Also man könnte es da rein interpretieren. Die Diskussion ist, glaube ich, auch noch nicht zu Ende. Sie wird seit Ewigkeiten in der Literaturwissenschaft.
Es gibt ja, also es ist klar, dass es zwei Parallelwelten.
Ich wollte meinen Satz zu Ende bringen. Danke. Diese Diskussion wird seit Ewigkeiten in der Literaturwissenschaft geführt und ich denke, wir werden sie heute nicht zu einem Ende bringen. Ich wollte es nur anmerken, dass es diesen Ansatz ebenfalls gibt.
Okay, ich wollte nur ergänzen, dass eine andere Theorie dazu ist, dass die Feenwelt die Welt des Theaters darstellt. Wobei die Welt des Theaters ja auch so ein bisschen die Parallelgesellschaft ist. Und
es gibt ja ganz viele Parallelgesellschaften.
Ja.
Ne, die Anime-Community ist auch eine Parallelgesellschaft.
Aber ich glaube nicht, dass Shakespeare die gemeint hat.
Och, wer weiß.
Wer weiß. Vielleicht war er in seiner Zeit noch weiter voraus als
wir dachten. Far, far away. Okay.
So, wir können nicht über homosexuelle Literatur reden, ohne über Lord Byron zu reden.
Lord Byron.
Wer ist das? Ja. Also ich kenne ihn, ja, ich tue jetzt okay. Mal, das war doof.
Ja, Lord Byron ist einer der Dichter der Romantik.
Ach, der war doch Bro mit Shelley.
Ja, die waren alle Bro und...
Haben die nicht sogar dieselben Mädels geknallt teilweise?
Teilweise ja.
Ich glaube, bei Shelleys Frau hat es dann aufgehört mit der Bromance.
Also
die wollte Shelley dann doch nicht teilen.
Nein, Mary wurde nicht geteilt.
Das ist gut.
Mary ist mir.
Ja, genau. Ich glaube, da hat Shelley dann echt keinen Bock mehr gehabt.
Ja, ich glaube auch, dass es so war. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Es ist ewig her, dass ich das im Studium gemacht habe.
Ja, die haben doch
so. Die Lissy kannst du haben, ja, alle. Aber nicht die Mary.
Die Mary ist mir.
Die so. Ist mir.
Naja. Allerdings, dass Mary später Frankenstein geschrieben hat, spricht nicht unbedingt für Shelley.
Ich mag Frankenstein.
Ja, jeder mag Frankenstein.
Ja. Okay.
Nee, den Doktor nicht, das Monster finde ich.
Ja, das Monster, der Doktor ist ein A-A.
Ja, und es gibt die Theorie, dass das eben Shelley ist. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, also Lord Byron gilt als bisexuell oder auch pansexuell. Ja, also er hatte viele Affären mit Frauen und auch mit Männern.
Ja, warum auch nicht?
Und er war auch in Männer verliebt und er hat Gedichte geschrieben über diese Männer, an diese Männer.
Oh, cool.
Zum Beispiel, er hat ein Gedicht geschrieben an Thomas Edison. Das war ein Chorsänger, also noch ein sehr hübscher junger Mann, der halt im Chor gesungen hat und eine engelsgleiche Stimme hatte. Also in Byrons Vorstellung.
Vielleicht hat er in Wirklichkeit gerade einen Stimmbruch gewesen.
Und
man weiß es nicht.
Einer von diesen jungen Männern, in die er verliebt war, das war sein Diener Lukas. Okay. Lukas war ein Grieche, weil Lord Byron war später in Griechenland. Der ist nach Griechenland gegangen, weil die Gesetze in England waren halt sehr streng. Und
wir sind wieder da, ne? Die Griechen, die schon immer relativ tolerant waren, was eben queere Liebe angeht. Ja, und der Rest von Europa war halt noch nicht so weit. Wobei England der Vorreiter war.
Ja, später. Wie gesagt, später, nicht damals.
Nicht damals, aber später. Aber da kommen wir noch zu. Bitte,
so,
bitte.
Genau, ich habe auch ein Gedicht mitgebracht von Lord Byron. Und zwar ist das ein Gedicht an Lukas.
Oh, jetzt wird's.
Ja, das Gedicht heißt
schmutzig.
Nicht ganz. Es wird nur sehr, sehr dramatisch, weil die Romantiker, da ging es ja immer um ganz dramatische
Situationen. Ja, Liebe, Tod, Vergänglichkeit, Verderben.
Ja, genau. Dazu passend heißt das Gedicht auch Liebe und Tod.
Ja, super.
Genau.
Klischee.
Okay, ernst, das fange ich mittendrin an zu lachen. So. Ich sah dich an, wir standen dicht am Feind. Bereit zu schlagen war ich, für uns zwei gab es nur diese Hoffnung, so vereint, mit dem Geliebten. Doch geliebt und frei. Ich sah dich an, als Brandung unseren Bug am Felsen trieb. Als nichts als Sturm und Not und Angst war, hieß dich an mich klammern. Trug dich wie ein Boot, ob lebend oder tot. Ich sah dich an, dein Aug im Fieberglanz lagst du auf meinem Bett, fiel auf die Knie von Anschauen überwältigt, wollte ganz, ja ganz dort bleiben, stürbest du so früh. Die Erde bebte, schüttelte das Haus, wie trunken schwankten Menschen und Natur, nach wem späht ich da angstvoll suchend aus? Nach dir, um dich zu retten nur. Als mir die Sinne schwanden, als der Krampf mich hilflos machte, aller Worte bar, an dich allein im Todeskampf, dachte ich, ach, öfter wohl, als heilsam war. So viel und mehr, und doch liebst du mich nicht und wirst es nie. Ich weiß ja, unseren Trieben befiehlt kein Wille, steuert keine Pflicht. So muss ich wild, verkehrt, wahnsinnig lieben.
Das ist furchtbar traurig.
Aber
wunderschön.
Bittersüß, bittersüß.
Wunderschön. Ja. Ja, aber das ist ja, damals dachte man ja leider Gottes, oder auch sämtliche anderen Götter, leider immer noch, dass das verkehrt ist, wahnsinnig, total wider die Natur.
Mhm.
Und hat das natürlich dementsprechend verarbeitet, aber das Gedicht ist trotzdem wunderschön.
Oh ja. Oh.
Ja, also soweit ich weiß, hat Lukas auch nie erfahren, dass Lord Byron in ihn verliebt war.
Das war vielleicht auch besser so.
Das Gedicht, die Gedichte wurden ja teilweise später erst veröffentlicht.
Posthum?
Also, zum Teil ja.
Mhm.
Aber ganz wie gesagt, es ist lange, lange her, dass wir die Romantik durchgekaut haben im Studio. Gehen wir ein bisschen weiter und zwar zu einer Gothic Novel. Da muss man sagen, nach der Romantik kam ja das viktorianische Zeitalter. Und im viktorianischen Zeitalter, also Königin Victoria, da war das alles sehr prüde in England. Und
da musstest du es anders ausleben.
Mhm.
Und da würdest du noch als Spätromantik bezeichnen. Ich glaube, die Gothic fällt da auch noch mit rein.
Ja, also das
also die hochromantische Zeit war vorbei. Mhm. Wir kommen also jetzt in die Spätromantik, so den Herbst quasi.
Mhm.
Gothic Novel.
Mhm. Gothic Novels waren so Horrorromane, Schauerromane.
Also das, was ich sehr gerne mag.
Ja, zum Beispiel Frankenstein war eine Gothic Novel.
Ich liebe
das. Das stimmt.
Unter anderem. Gab noch mehr.
Frankenstein gilt ja auch als der erste Science-Fiction-Roman.
Stimmt.
So, und da gab es einen Autor namens Sheridan Le Fanu. Der hat eine Vampirromanze geschrieben, und zwar Camilla. Und Camilla ist sozusagen der Urtypus der lesbischen Vampirin. Sie trinkt das Blut junger Mädchen und sie verliebt sich auch in ein Mädchen, und zwar die Ich-Erzählerin des Romans. Das ist Laura. Und Laura ist quasi ein junges, unschuldiges Mädchen, ich glaube 16 oder 17. Und sie trifft halt dann diese etwas ältere junge Frau. Camilla wird so beschrieben, so ich glaube Anfang 20. Und die beiden werden Freundinnen. Und es gibt halt immer wieder, sie hat Albträume, dass Camilla nachts an ihrem Bett steht und dass Camilla sie in den Hals beißt. Und das ist alles sehr... es ist nur angedeutet, dass da eine lesbische Beziehung dahinter steht, aber in der Gothic Novel war es einfach so üblich, man durfte die Dinge nicht offen aussprechen.
Vampire waren ja auch damals, ja, das wird jetzt alle Twilight-Fans maßlos erschüttern, aber das ist mir egal. Vampire waren damals das Symbol für Sex vor der Ehe. Deswegen ist Edward ja so absolut absurd und führt das ganze Vampir-Genre ad absurdum. Erstens, weil er in der Sonne nicht glitzert und nicht brennt. Und zweitens, weil er Sex vor der Ehe ablehnt, was Bullshit ist, weil ein Vampir war genau dafür da. Damit sich der Mann oder die Frau oder der Mensch, der mit diesem Vampir anbandelt, quasi, das ist einfach dieser unerfüllte, diese Lust, dass du Sex vor der Ehe haben darfst.
Genau.
Dafür waren Vampire da.
Liebe Twilight-Fans, Vampire sind verdammte Dämonen.
Ja, die haben da Bock drauf.
Ja, die wollen das so. Die trinken euer Blut, die...
haben Sex mit euch.
Ja.
Oder ihr mit ihnen oder wie auch immer. Auf jeden Fall glitzern sie nicht in der Sonne.
Genau.
Ja. Also es stimmt eben, Sex vor der Ehe, überhaupt Lust, Erotik, Leidenschaft. Diese ganzen Dinge, die du in einer braven britischen Ehe halt nicht haben darfst.
Die du auch in einer braven deutschen Ehe nicht haben durftest oder irgendwo anders auf der Welt zu dem Zeitpunkt.
Aber die Deutschen haben, glaube ich, nicht so über Vampire geschrieben. Das waren eher die Briten.
Nee, die Deutschen haben es dann nur konsumiert später.
Mhm, das stimmt. Gut, dann Camilla war auch eine Inspiration für die Vampirinnen aus Dracula. Dracula wurde ja etwas später geschrieben als Camilla.
Ja, also hier, ne? Die Mädels waren vor euch dran. Ladies first und so.
Wir waren zuerst da. Es war ganz allein unsere Idee.
So. Ja, aber das ist mir auch, ist ein bisschen ähnlich wie Rebecca. Das kannst du da auch in die Ecke schieben von Du Mercier. Und Rebecca war ja auch auch eine Gothic Novel, die in England spielte, wo du eine junge Frau hast, die auf ein altes Gut kommt, weil sie sich mit dem sie verliebt sich in den Gutsbesitzer, lernen sich kennen und verlieben sich. Und die Haushälterin von ihm, die betet halt immer noch quasi die verstorbene Hausherrin an. Mhm. Und so, wie sie sie halt beschreibt und auch besingt, es gibt ja auch mittlerweile ein Musical darüber, so wie sie sie beschreibt, merkst du halt deutlich, dass sie, also sie betet sie wirklich an, quasi den Boden, auf dem sie läuft.
Ja, da kann man dann auch schon so eine...
Da wird auch sehr viel rein interpretiert.
Ja, eine Romanze drin sehen. Gut, aber wie gesagt, in Gothic Novel, da ging es halt immer um alle Arten. Verbotene Liebe, verbotene Romanze.
Ja.
Aber bei Rebecca gab es keine Vampire.
Das stimmt. Da gab es überhaupt keine Magie an sich. Man hat so ein bisschen von Geistern gefaselt, aber... Aber Magie war da kein Thema.
Mhm.
Da ging es aber auch um Wahnsinn und alles andere, was so dazugehört.
Mhm. Okay. Gut, soweit zu Camilla. Dann kommen wir zu jemandem, der auch unbedingt auf diese Liste gehört, nämlich Oscar Wilde.
Ach, der ist so toll.
Wir lieben Oscar Wilde.
Jeder das Bildnis Oscar von Wilde. Dorian Gay. Dorian Gray.
Dorian Gray, genau.
Dorian Gray.
Dazu muss man ja auch sagen, dass Oscar Wilde selbst homosexuell war.
Ja. Mhm. Und sogar relativ offen.
Und du hattest doch mir mal erzählt, dass er auch sogar ins Gefängnis dafür gegangen ist.
Ja, er ist für seine Liebe, also dafür, er wurde verurteilt dafür, dass er eben Männer liebte und ist dafür auch in den Knast gegangen. Für eine Weile.
Dorian Gray ist da ja echt so gesehen ein gutes Beispiel, weil es geht auch wieder um diesen wunderschönen jungen Mann.
Mhm. Dorian, genau.
Ja, der quasi von... der von diesem Maler Basil gemalt wird. Und der ist ja so hin und weg von seiner Schönheit gewesen.
Mhm.
Und ja, da gab's noch jemanden, oder?
Ja, da gab's noch den.
Ja, da gab's noch jede Menge Leute.
Da gab's vor allen Dingen noch Henry. Also im Prinzip hast du diese drei Hauptcharaktere. Du hast Dorian, du hast Henry und du hast Basil. Also
das
Basil.
War so eine Dreiecksgeschichte.
Ja.
Es war ein bisschen ähnlich wie bei Faust, bei Goethes Faust.
Mhm.
Du hast halt Dorian als Gretchen, also wirklich dieses Ideal von einem Menschen. Ich sage jetzt bewusst nicht Typ, weil Gretchen war eine Frau. Dieses Ideal von einem Menschen. Du hast Basil, der halt so ein bisschen der Dr. Faust ist, der nicht so weiß, wohin mit sich, weil er das so toll findet, also diesen Menschen. Und du hast halt, du hast Henry als diesen Demonic Dandy, diesen Teufel, als Mephisto. Mhm,
ja.
Und der Witz ist halt, Dorian, der am Anfang auch relativ unschuldig und rein ist, wird halt aber auch verdorben, einfach durch dieses...
Durch Henrys Einfluss quasi.
Ja, und auch durch diese Anbetung, weil die steigt ihm zu Kopf.
Ja, der wird halt... Hochmut, ne?
Hochmut kommt vor dem Fall, genau.
Offiziell ist er ja unsterblich in die Schauspielerin Sybil verliebt, aber man merkt halt einfach, dass zwischen Basil, Henry und Dorian, da läuft was. Also
es knistert zumindest, knistert ganz schon. Gewaltig.
Es ist wieder Preisen seiner Schönheit, wo du dann dir auch denkst, sind die jetzt befreundet? Oder,
läuft da doch? Ja, das ist wie bei Shakespeare, wenn Shakespeare da seinen jungen Mann anbetet.
Mhm. Okay, man muss dazu sagen, dass eben in Gedichten war es oft offener, wenn man über Homosexualität gesprochen hat, weil Gedichte hat man eher so für sich selber geschrieben und für den Angebeteten. Und Romane, die wollte man halt verkaufen.
Da konntest du das leider noch nicht so offen.
Mhm. Und da war es einfach so, in Romanen wurde halt sehr, sehr viel angedeutet.
Ja.
Und so als Literaturwissenschaftler zerpflückst du dann bestimmte Szenen und versuchst dann rauszukriegen, was symbolisiert das jetzt?
Was will uns der Autor damit sagen?
Genau.
Apropos, wenn ich nochmal darf, was noch in diese Zeit passt, kennt ihr alle, zumindest wenn ihr Märchen lest und gelesen habt, Hans Christian Andersens Die kleine Seejungfrau. Bewusst nicht Meerjungfrau, sondern Seejungfrau hieß sie ursprünglich. Wird gehandelt unter Literaturwissenschaftlern als eine Parabel, weil Hans Christian Andersen in seinen besten Freund verliebt war.
Mhm.
Also er hat nie offen zugegeben, dass er schwul ist. Es wird aber sehr, sehr stark vermutet, weil, wie gesagt, er in seinen besten Freund verliebt war. Er hat sich selbst quasi gesehen als die kleine Seejungfrau, die in den Prinzen verliebt ist. Sein bester Freund hat dann aber geheiratet später. Und Hans Christian Andersen hat ihm nie sagen können, was er wirklich für ihn empfindet. Und was schön ist, dass auch wieder dieses Feenbeispiel, ne? Weil auch Meerjungfrauen, / Seejungfrauen sind ja eine Art von Fee, wo man sich einfach wieder als anderes Wesen identifizieren kann, wenn man das möchte.
Eben nicht als normaler Mensch, sondern ein
als anderes. Nicht als heteronormativer Mensch, sondern als anderes Wesen. Genau.
Mhm. Deswegen Feen werden ja meistens oder sehr oft als sehr andrückend dargestellt.
Ja.
Ne? Ist wie mit teilweise mit manchen Darstellungen von Engeln. Die werden ja auch sehr.
Richtig. Aber Engel sind mir zu biblisch.
Feen sind da schon das.
Feen sind besser.
So, genau.
Komm mal ein bisschen näher ans Mikro ran, Fairy, sonst hört man dich nicht.
Hört man mich jetzt besser?
So, ich überlege gerade, ob ich spoilern soll, wie es The Picture of Dorian Gray aussieht.
Spoiler!
Tod, alle sterben. An dem Moment, das war Hamlet.
Oder ob ein paar Monate vorher. Ob ich dazu ermutigen möchte, es selber zu
lesen. Lest es selber. Ernsthaft, lest es selber und dann könnt ihr uns... Es gibt ganz viele coole Varianten davon.
Und wenn ihr keinen Bock habt auf Lesen, Hörbuch.
Ja, Hörbuch oder schaut euch einen Film an. Es gibt auch gute Filme dazu.
Muss ganz ehrlich nämlich zugeben.
Oder wenn das böse C vorbei ist, geht ins Theater und guckt es euch an. Ist das am allerbesten.
Ja.
Die Fairy wollte aber noch was sagen.
Ja.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin eher der Hörbuchmensch. Ich lese auch manchmal, aber ich höre lieber Hörbücher.
Ja, darüber reden wir nachher noch.
Ja.
Bei Steady.
Ja.
Reden wir nachher über unsere Lieblingsbücher.
Aber ich wollte erwähnt haben, ja, mal, gut. Für die Leute als Motivation, vielleicht wollen sie wissen, warum ich lieber Hörbücher höre, dann müsst ihr Steadyisten werden.
Ja.
Schlank werden.
Bitte, bitte. Ja, mach mal fort.
So, Oscar Wilde gehörte zu einer Gruppe, die nannte sich Uranian Poets. Und zwar waren das Dichter, die meistens selbst homosexuell waren und auch homosexuelle Themen in ihren Gedichten verwendet
Moment.
Haben.
Uranian? Also wirklich wie Uranus?
Ja.
Okay. Nein, tu's nicht. Tu's nicht.
Tut mir leid, aber sorry, die Vorlage ist so groß. Uranus, ernsthaft jetzt? Boah, der Witz ist so schlecht, ich weiß, ich entschuldige mich jetzt schon dafür, aber...
Das verleitet so.
Da konnte man nicht widerstehen.
Alter, krass, okay, ja?
Ja, das hatte eigentlich was damit zu tun, es gab dieses Symbolbild der Göttin Aphrodite, also das ist ja die Liebesgöttin.
Und es gab zwei Seiten,
es stimmt. Gab ja diese zwei Versionen, das eine war eben die Aphrodite Dionia, das war die Aphrodite der heterosexuellen Liebe.
Lustig, Dionysos. Nein, Dionia ist.
Dione, weil, Dione ihre, ja. Weil ihre zwei. Mutter Dione heißt. Und dann gab es die Aphrodite Urania, das ist die, die von Uranus geboren wurde, aber halt ohne Mutter. Und das
also
war,
sprich nur aus Teilen von Uranus.
Mhm, ja,
krass.
Die,
okay.
Die Griechen mal wieder.
So,
und
die Christen konnten aus Adam eine Frau formen, also bitte, ja. Dann sollen die Griechen das auch dürfen können.
So, und auf jeden Fall, deswegen nannten die sich Uranian Poets.
Mhm.
Es gab damals den Begriff schwul oder homosexuell noch nicht. Und sie mussten quasi irgendwie einen Begriff
dafür. Sie wollten einen eigenen Begriff für sich finden. Ja, ist ja okay, ist in Ordnung.
Mhm, das
finde ich cool. Also, ich meine, ich finde, Uranus ist ein cooler Gott. Also, ne?
Zelda und Uranus!
Ja, vor allen Dingen, Uranus ist der Gott des Windes, glaube ich, war
das?
Des Windes. Und der Wind war auch ein Zeichen der romantischen Poesie, weil der Wind, ne, die Farbe Blau, das ist, also es hängt alles miteinander. Oh mein Gott, es hängt alles miteinander zusammen.
Ich forme mit meinen Händen das Dreieck. Seht her, das Dreieck.
Ja, ich pack noch zwei dazwischen, dann sieht's aus wie ein Triforce.
Ja.
Nein, aber ich sag mal, Wind war ja nicht, war ja auch ein sehr poetisches Symbol.
Mhm, ja, so. Man kann da wunderbar spekulieren.
Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, lest euch mal ein paar literaturwissenschaftliche Abhandlungen darüber durch.
Mhm.
Oder hört unseren Podcast einfach weiter.
So, dann kommen wir jetzt zu Hermann Hesse. Also ich muss gleich sagen, ich habe Thomas Mann ausgelassen, weil wir wurden so gequält mit ihm im Deutschunterricht.
Mit was wurdest du eigentlich nicht gequält?
Ja.
Bis jetzt wurdest du mit allem gequält, was du vorgelesen hast.
Nein, aber Shakespeare ist ja okay, aber Thomas Mann ist fürchterlich. Tut mir leid.
Och nö, die Buddenbrooks waren okay.
Also ich mag ihn nicht.
Ja, man muss ihn auch nicht mögen.
Okay, ja, Hermann Hesse. Er hat auch sehr viele Romane geschrieben und meistens waren das so... Entwicklungsromane, also heute würde man sagen Coming-of-Age-Romane. Und es geht dabei fast immer um junge Männer. Und diese jungen Männer haben sehr, sehr intensive Freundschaften, die so eine sinnlich-erotische Komponente haben. Also wenn man jetzt Romance-Novel-Leser ist und man liest diese Bücher, dann denkt man sich die ganze Zeit, oh, jetzt küsst ihr euch endlich.
And now kiss. Aber das ist doch klar. Ich meine, Coming-of-Age, Pubertät.
Mhm.
Viele, viele junge Leute... das ist die Findungsphase. Viele junge Leute entdecken da das erste Mal, dass es noch was anderes gibt als Heterosexualität. Oder dass sie eben vielleicht nicht nur auf Frauen stehen oder nicht nur auf Kerle oder vielleicht auch auf gar nichts. Man weiß es ja nicht. Und ja, ergibt für mich Sinn, dass man das mit dieser Komponente dann verknüpft. Finde ich cool. Was hat er denn geschrieben?
Ja, also zum einen, was sehr, sehr bekannt ist, ist Unterm Rad. Bei Unterm Rad geht es um zwei Jungs, nämlich Hans und Hermann. Es gibt die Theorie, dass sie deswegen mit H anfangen, weil Hermann Hesse. Und dass Hermann auch so ein bisschen Hermann Hesse darstellen soll. Weil man sagt ja meistens, wenn der Autor einen Charakter nach sich benennt, dann hat es was zu bedeuten.
Mhm.
Und Hans ist ein sensibler, hochintelligenter Junge, der halt auf eine preußische Schule kommt, weil er halt als einziger im Dorf eine höhere Ausbildung bekommt, eben weil er so intelligent ist. Aber dadurch, dass er so sensibel ist, zerbricht er an diesem Schulsystem.
Oh Gott.
Also
ja, das preußische Schulsystem war aber auch echt fies.
Und
da war Schlagen ein eigenes Fach.
Mh.
Ja, ist so.
Und er freundet sich eben mit Hermann an. Die küssen sich sogar einmal. Wobei nicht gesagt, es wird nicht gesagt, ob das jetzt ein Freundschaftskuss ist oder ob das mehr ist. Und bevor Hans die Schule verlässt, fliegt Hermann von der Schule, weil Hermann ist sehr viel rebellischer als Hans. Der nimmt das nicht alles so hin.
War ja klar. es musste noch einen Rebellen geben.
Der schüchterne Junge und der.
Das klingt aber so ein bisschen wirklich nach einer autobiografischen Erzählung. Also, mhm. Ja, unterm Rad, der Titel ist auch sehr, ne, wenn du unter die Räder kommst, ist das meistens nicht gut.
Mhm. Ja, das ist.
Hat er nicht auch den Steppenwolf geschrieben?
Ja, das ist richtig. Steppenwolf ist auch ein super interessanter Roman, wo es sehr, sehr viele Motive gibt mit männlich-weiblich, mit Mensch und Wolf. Also da kann man sehr, sehr viel interpretieren. Ich glaube, über den Steppenwolf wird auch ewig diskutiert in der Literaturwissenschaft. Was er auch noch geschrieben hat, war Demian. Das ist eine ähnliche Geschichte. Da gibt es auch den sensiblen Jungen, der heißt in diesem Fall Emil. Und Emil trifft eben Max Demian, der halt einfach so ein schlimmer Finger ist.
Ja, Demian ist ja auch ein Name des Teufels. Demian ist, also wird als teuflischer Name gehandelt. Das heißt, der Nomen est Omen in dem Fall.
Das ist durchaus möglich.
Ist eine Tatsache, kannst du überall nachlesen.
Mein Harry Potter Laubcharakter heißt Damian. Dum, dum,
dum. Und er ist ein Ravenclaw. Das wäre zu offensichtlich, stimmt.
Gut, was sehr interessant ist, da kommen wir in der nächsten Folge noch drauf, ist die Bücher von Hermann Hesse, also diese zarten Romanzen zwischen Schuljungen, die waren eine ganz, ganz große Inspiration für das Genre der Boys Love Mangas.
Mhm.
Also die ersten Zeichnerinnen von Boys Love Manga waren ja die...
die waren alle Hesse-Fans.
Mhm, das war eben die vor allen Dingen die Gruppe der 24er in den 70er Jahren. Aber da, wie gesagt, darüber sprechen wir in der nächsten Folge noch.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch dazu.
Mhm. Und auch bei Demian gibt es also am Ende des Romans diesen Kuss zwischen Max und Emil. Wobei es da auch wieder versteckt ist, weil der Kuss ist nämlich ein Kuss von Max' Mutter. Und Max ist quasi nur der Bote, der diesen Kuss überbringt. Und da der Kuss deswegen
ja, klar.
Eigentlich von einer Frau stammt, ist es okay, dass es ein schwuler Kuss ist.
Ah ja, ist klar. Mhm. Alles klar, das merke ich mir.
Was auch in Demian vorkommt, was wieder in sehr vielen Manga und Anime verwendet wird, ist die Idee von der Welt als Vogelei. Also die Welt ist ein Ei und der Vogel muss quasi, um geboren zu werden, eine Welt zerstören.
Ja, klar,
Und das kann man auch wieder symbolisch sehen. Man muss sozusagen, damit deine Seele frei ist, musst du erstmal diese ganzen Ketten um dich herum
sprengen. Du musst halt die Welt anschauen, die andere Leute dir aufgezwungen haben, musst du kaputt machen. Genauso wie du deine Kinderwelt kaputt, glaubte man früher, die Kinderwelt kaputt machen musst, damit du in die Erwachsenenwelt kannst. Heutzutage wissen wir, dass das Gott sei Dank Bullshit ist.
Ja, also es war alles sehr, sehr symbolisch. Und da kann man auch sehr viel wieder interpretieren.
Was war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Der Vogel.
Man die Amöbe!
Ja, du bist auch so eine Amöbe.
Nein, ich bin nur eine Aushilfsamöbe.
Achso.
Stimmt. Ich dachte, ja, sie wäre eine Fee.
Der Azubi.
Fee, Amöbe.
Ist doch fast dasselbe.
So.
Es fängt nicht mal mit dem gleichen
an. Yama, fahr fort. Bitte.
Ich glaube, der Yama ist am Ende. Mit seinem Erklärbär-Tum für heute.
Nicht ganz.
Nicht ganz? Was hast du denn
noch? Ich habe noch zwei Romane über lesbische Coming-Outs. Und zwar einer ist von 1973 und zwar von Rita Mae Brown, Ruby Fruit Jungle. Okay, ich glaube, wenn man ein bisschen nachdenkt, kommt man darauf, was mit Ruby Fruit Jungle gemeint ist.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, zumindest wenn man in der Lage ist. Ansonsten gibt es in den Google-Übersetzer ein.
Und zwar, da geht's eben um ein lesbisches Mädchen, also sie heißt Molly, die eben auch offen lesbisch ist, zumindest später, am Anfang noch nicht. Sie wächst ja auch in einer prüden amerikanischen Gesellschaft auf. Sie ist intelligent, sie ist wissbegierig, sie probiert ihre Sexualität aus. Und es geht halt auch um ihren Kampf gegen die prüde Gesellschaft. Und sie geht dann von zu Hause weg, geht nach New York und sie möchte Regisseurin werden. Und das ist halt für die 70er auch wieder...
Männerdomäne.
Ja, das ist eine totale Männerdomäne, weil eine Frau...
Können ja keine Filme machen.
Die konnte Schauspielerin sein und hübsch aussehen. Aber
Filme machen, nee, das können die nicht.
Nee, also wirklich eine Frau.
Das ist eine Frau halt.
Hallo,
was für eine Frau! Gott. Gerade, ich komme mir selber albern vor, wenn ich das sage.
Jedenfalls, sie schafft es dann tatsächlich, als einzige Frau in ihrem Studiengang aufgenommen zu werden und auch ihren Abschluss zu machen, auch wenn sie es halt schwer hat, ernst zu nehmen. Und es geht
meinst du, ernst genommen zu werden?
Sie hat es schwer, jetzt schwer, ernst genommen zu werden von den anderen.
Ja, wundert mich. Leider nicht für die 70er, die waren halt sehr, sehr, sehr prüde. Also extrem prüde.
Und dieser Roman war auch ein Skandalroman, und der war auch bestimmt an Schulen und
Verbote.
Also das liest ihr mir nicht, Kinder. Packt das weg.
Sofort. Ja, wir verbrennen zwar keine Bücher mehr, aber wir lagern sie dafür im Keller ein.
Genau.
Super.
So, dann die
Last
but not least haben wir noch Oranges Are Not the Only Fruit von Jeanette Winterson. Das ist auch eine Coming-of-Age-Novel. Da geht es eben um ein Mädchen namens Jeanette. Deswegen merkt man, das ist auch ein bisschen
Badums.
Autobiografisch. Und Jeanette wächst in einer strengen christlichen Gemeinde auf. Sie steht eben zwischen ihren lesbischen Gefühlen, die sie für Frauen in der Geschichte entwickelt, und ihren Schuldgefühlen, weil sie eben überall eingebläut kriegt, das ist falsch, was du machst. Du darfst keine Frauen lieben. Das geht nicht. Das ist böse.
Mhm.
Und die Autorin hat aber gesagt, sie möchte nicht, dass ihr Roman als Lesbian Novel gehandhabt wird, weil sie sagt, sie versteht nicht, warum Fiction, also Geschichten, die mit Heterosexuellen zu tun hat, die sind für alle. Aber alles, wo ein schwuler Charakter drin vorkommt, also ein Gay Character, der ist nur für
ja, das ist Master of Überleitung, by the way. Das ist eine Sache, die regt mich bis heute auf. Geht mal in, Leute, wenn das böse C irgendwann sich verpisst hat, dann geht mal in eine Buchhandlung. Einfach mal hingehen und dann guckt ihr mal nach wirklich queerer Literatur. Ganz langsam gibt es mal hier und da ein Buch auf dem Tisch oder im Regal, wo wirklich queere Literatur nicht nur in einem Nebensatz erwähnt wird, sondern vielleicht auch der Hauptcharakter wirklich mal queer ist. Ich habe das leider in meiner Ausbildung zum Buchhändler sehr, sehr oft erlebt. Wir hatten, es gibt sie immer noch, Gott sei Dank, eine junge australische Schriftstellerin, Packett heißt sie, C.S. Packett. Und sie hat eine sehr schöne Gay-Romance-Fiction geschrieben, eine Trilogie, die heißt The Captive Prince. Also der,
oh, das hört sich schon so toll
an. Der entführte Prinz.
Sind das echt nur drei Teile?
Es sind nur drei Teile, okay, ja. Der Brüller war, dass Yama und ich zu der Zeit eine Geschichte roleplayed haben, die wirklich fast exakt das gleiche war wie diese Geschichte. Nicht ganz, aber sie hatte sehr, sehr viele Ähnlichkeiten.
Das Motiv vom Captive Prince ist halt sehr, sehr beliebt.
Ja, der Brüller war, ich habe die junge Dame dann angeschrieben mal auf Twitter und habe ihr das erzählt, und sie fand das mega geil und hat das hart gefeiert. Also sie hat mir auch wirklich...
Entschuldige nochmal. Wie heißt die Trilogie auf Deutsch?
Ich glaube, Der gefangene Prinz heißt sie.
Oh, das hat sie schon.
Oder der Verschollene, ich weiß es nicht mehr. Also sie hat auf jeden Fall, muss mal googeln, findest du. Das Traurige, ich habe die dann auch bestellt für die Fantasy-Abteilung, für die ich zuständig war. Dann hieß es, ja, aber das ist ja Gay-Literatur, da gibt's ja spezielle Buchläden für. Warum?
Wieso?
Warum? Ich habe keinen Bock, dass ich, wenn ich zum Beispiel in Berlin bin, durch 18 Buchhandlungen laufen muss, bis ich endlich meinen schwulen Roman finde.
Der Scheiß steht in der Buchhandlung.
Jeder. Und zwar auch Dinge wie Twilight oder andere Altpapierwerke. 50
Shades of Grey.
Ja, genau, die auch. Und warum muss ich, wenn ich ein Gay-Literaturwerk lesen will oder was über lesbische Liebe oder was auch immer, warum muss ich dann verschämt unter die Ladentheke greifen? Und warum kann ich nicht einfach hingehen und sagen, ja, ich hätte gern das und das von dem und dem Autor? Und dann sagt, das kann ich heute, ich kann hingehen und sagen, können Sie mir das bestellen? In der Regel machen die das auch, wenn sie sich nicht ganz doll anstellen. Aber manchmal so, ja, dafür gibt's spezielle Buchläden, wo ich mir denke, fuck you! 50
Shades of Grey ist eine Missbrauchsgeschichte und steht in jedem Scheißregal in der Buchhandlung. Und fing so.
Na, Gott sei Dank nicht in jedem Regal.
In jeder Buchhandlung.
Ich verstehe es nicht. Sorry for the rant.
Ja, aber der Rant war jetzt angebracht. Finde ich.
Ja. Gut.
Okay, habt ihr fertig gerantet?
Ja, wir sind fertig.
Gut.
Gerantet. Nein, aber das ärgert mich einfach.
Okay, kann ich verstehen.
Wir werden dafür da auch definitiv, also auf Queerness in der heutigen Literatur definitiv nochmal eingehen, nur nicht mehr heute.
Ja, wie gesagt, wir haben mit 1985 aufgehört.
Ja.
Die Zeit von 1985 bis jetzt ist auch eine ganz, ganz große Spanne.
Und mittlerweile ja, ne? Krass, oh Gott, 1985, da war ich 2.
1985 war ich nicht da.
Stimmt, da gab's dich noch gar nicht.
Ich glaub,
nein. Noch so jung.
So jung.
So jung und schon so verdorben.
Mit einer rosanen Schleife um den
Hals. Du, und du warst das schnellste Spermium im Sack. Na, Prost, Mahlzeit.
Here I come to save the day.
Alles klar. So, dann.
Wir sind durch.
Kommen wir jetzt zum Besten und zum Schlimmsten.
Mhm.
Womit fangen wir an heute? Mit schlecht oder mit gut?
Mit gut.
Ja, dann bitte.
Das Level Up der Woche
ist dieses Mal
der Queer History Month.
Yay. Ja, der ist nämlich gerade noch.
Mhm.
Der ist auch noch, wenn ihr diese Folge hört, dann ist er noch genau 2 Tage. Ich sag's dir
kurz. Könnt ihr noch richtig
mal euch belesen.
Ja. Und ich muss sagen, was ich eben sehr, sehr cool fand, weil ich eben einfach ein bisschen recherchiert habe in der Zeit über die queere Geschichte und da habe ich noch so vieles rausgefunden, was ich nicht wusste.
Ja. Es ist einfach cool zu sehen, dass es schon zu vielen, vielen Zeiten, die lange, lange, lange vor uns waren, Leute gegeben hat, die dafür eingestanden sind.
Da geht mir richtig das Herz auf.
Ein großer Daumen hoch. Ja. Oder 2 enthusiastisch erhobene Daumen für ganz viele, viele Leute, die leider Gottes auch dafür oft einstecken mussten.
Oh ja.
Aber sich nicht haben unterkriegen lassen.
Genau. Ich ziehe meinen unsichtbaren...
Deinen imaginären Hut.
Meine Feenkappe.
Alles klar. Aber leider, wo gut da auch nicht so toll. Und leider gibt es auch
das Game Over der Woche.
In diesem Fall eine gerade aktuelle Facebook-Debatte über die Tatsache, dass in England mal gerade Leute versuchen, nett zu sein. Und zwar 2 Kliniken in unter anderem Sussex versuchen, wenn ein Transgender-Mensch ein Kind zur Welt bringt und sich eben nicht als Frau identifiziert, andere Begriffe zu finden als Muttermilch oder Mutter. Ja, das heißt dann Geburtselternteil und der andere heißt halt Elternteil oder Co-Elternteil und das heißt halt dann Elternteil, also Elternmilch oder Menschenmilch. Also Menschenmilch fand ich auch ein bisschen eklig, da denk noch mal drüber nach, bitte. Aber das Problem ist die Debatte, die sich da gerade drum entspinnt, wo wieder einfach Leute, die keine Ahnung haben, die es auch überhaupt nichts betrifft und die es nichts angeht, nämlich heterosexuelle Frauen, total ausrasten.
Das heißt Muttermilch.
Vergiss die Männer nicht.
Ja, nee, alles gut, die kommen auch noch, ne? Also
heißt Muttermilch.
Dann kommen die ganzen weißen Männer wieder aus ihrem Loch. Oder woher auch immer und sagen, das heißt Muttermilch, wo ich mir denke, Leute, das geht euch doch gar nichts an.
Ihr tut ja so, als ob die da Blausäure reinmischen. Meine Güte.
Was soll das? Ich meine, es ist okay, mich stört es nicht, wenn die Leute das Elternmilch nennen wollen, dann sollen sie das machen.
Ja.
Aber dass einfach schon wieder Leute sich aufspulen, weil anderen Leuten etwas Gutes getan wird, damit sie sich nicht diskriminiert fühlen.
Genau.
Das verstehe ich nicht. Und da denke ich mir, Leute, geht in euch und bleibt dort.
So sieht's aus. Also, weißt du, die Leute finden immer jeden pisseligen Grund. Weißt du, da kann ein Vulkan ausbrechen. Nee, es ist viel schlimmer, dass das jetzt Elternmilch heißen soll. Scheiß auf den Vulkan, ja? Der kann da ausbrechen, aber das heißt nicht Elternmilch. Das sage ich euch, das heißt Muttermilch.
Ja, also ja. Da habe ich diese Woche, ich weiß nicht, wie oft ich da den Kopf geschüttelt habe. Ich habe, glaube ich, schon so ein bisschen Kopfschmerzen.
Die soll sich ausgranteln, ganz
ja.
ehrlich.
Wie gesagt, geht in euch und bleibt dort.
Ja.
So. Damit sind wir auch schon durch.
Yay! Ja.
Unterstützt uns auf Steady, wenn ihr auf Steady.
Auf Steady.
Steady.
Stetig auf Steady.
Wenn ihr das möchtet, könnt ihr machen, schon ab 5 Euro. Also schon ab 5 Euro
schon
geht's los.
Ab 5 Euro geht das hier los.
Geht das hier los.
Einsteigen oder rumfahren.
Genau, steigt ein, fahren Sie mit.
Yay, Spaß war Spaß.
Die nächste Fahrt geht wieder rückwärts. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch so unterstützen. Ihr könnt uns auf Instagram folgen oder auf Facebook oder wo noch. Auf Twitter.
Twitter, genau.
Genau.
Jetzt und hast du schon gesagt,
Entschuldigung, ja, was muss man da eingeben? Auf Instagram.
Queer und nerdy.
Ja.
Oder 3 Idioten machen einen queeren Podcast.
Nee, ich glaube, damit findest du es nicht. Ihr könnt uns auch ganz oldschool eine E-Mail schreiben. Und zwar unter queerundnerdy@gmail.com.
Ich hab's mir diesmal auch gemerkt.
Fein, dann darfst du es das nächste Mal sagen.
Ich hab's mir nicht gemerkt.
Ja,
ich hab's mir gemerkt.
E-Mail ist so oldschool.
Ja.
Ich habe ja auch gesagt, ganz oldschool. Ihr könntet uns auch, nein, unsere Adresse kriegt ihr nicht. Sonst könntet ihr uns Postkarten schicken. Vielleicht machen wir irgendwann ein Postfach auf.
Ja.
Dann dürft ihr, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns dann Postkarten
das
schicken.
Das wäre schon ziemlich cool.
Ja. Und schreibt uns bitte nicht gruselige Mails.
Nein.
Wir haben schon gruselige Mails bekommen. Danke. Ja, gehört hier nicht her. Wo könnt ihr uns denn hören?
Ihr könnt uns einmal auf Spotify hören, auf iTunes, auf Deezer und auf Podimo.
Ja,
und
genau.
Immer noch nicht auf Soundcloud.
Nein. Ihr könnt uns also fast überall hören.
Ja.
Ihr könnt uns auch auf Podigy direkt hören, wenn ihr das möchtet.
Genau.
Ja, und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen auf Facebook oder
Sterne.
Sterne.
Auf iTunes.
Ja, 5 Sterne.
5 Sterne, bitte. Und ich sammle noch.
Nichts drunter.
Mein Sterne.
Also, wenn ihr was drunter, dann bitte mit Begründung.
Ich bin schlimmer als Super Mario. Ja, meine Sterne, ja.
Ja, also die ist. Du bist ein Kirby. Ich sag's immer noch.
Mein Kirby, ich bin Sterne.
Ja, wie gesagt, wenn ihr weniger als 5 Sterne geben wollt, wäre cool, wenn ihr uns sagt, warum. Weil wir wollen uns stetig verbessern, weil Kaizen.
Kritik ist gut, aber bitte nur konstruktiv.
Richtig. Und damit entlassen wir euch jetzt in eine wunderschöne Woche. Anfang März dann.
Genießt das Wetter, wenn es schön
ist. So schön. Ich hoffe, es bleibt so.
Tag Vitamin D. Ja.
März. Es wird März.
Es wird März.
Bald ist Ostern.
Der März. Ostern. Ja, das ist das. Ich liebe Ostern, weil...
Du stehst auf Hasen.
Genau. Ja, oder
gibt's... Okay, das ist jetzt wieder...
Ja, okay.
Egal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Wiedersehen.